So, liebe Freunde der Freiheit, John Nesbitt, ein Zukunftsforscher, hat mal gesagt, die Macht in der Zukunft liegt die Macht nicht, ist nicht das Geld in den Händen von wenigen, sondern Informationen in den Händen von vielen. Mein Name ist Claudio Grass, manche kennen mich als den schweizerischen Goldhändler aus Zug. Ich berate Kunden aus der ganzen Welt und erarbeite maßgeschneiderte Lösungen für den Kauf und Verkauf sowie die Einlagerung von physischen Edelmetallen. Dabei fokussiere ich mich vor allem auf den Schutz des Eigentums meiner Kunden, somit auf die dafür meines Erachtens am besten geeigneten Rechtsräume, die Schweiz und Liechtenstein. Ich habe vor 15 Jahren meine ersten Goldmünzen gekauft und arbeite seit über 8 Jahren professionell mit Edelmetallen. Nicht, weil es sich um eine besonders ausgefallene Branche handelt, sondern wegen meiner eigenen Überzeugung und den damit verbundenen Werten, sprich gesundes Geld für eine gesunde Gesellschaft. Ich brauche kein Bild zu zeichnen, ein ehemaliger UN-Friedenstruppenoffizier, der Mitte 30 Mises, Hayek und Rothbard entdeckt, hatte eine Offenbarung und fragte sich, wie er sie so lange verpasst haben konnte und beschließt, sein Leben zu ändern. Aber ich bin nicht hier, um über mich selbst zu sprechen. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Zug das Crypto Valley. Es stellt sich heraus, dass Fintech-Startups in meiner Heimatstadt sprießen und gedeihen. Und glauben Sie mir, wenn Sie junge Leute hören, die von der Entstaatlichung der Währung, von der Trennung von Geld und Staat sprechen, Code-Entwickler, die noch nie von Hayek gehört haben, aber behaupten, die Mittel zu haben, seinen Traum zu verwirklichen, dann passen Sie auf, was sie ihnen zu sagen haben. Also bin ich aus einem sehr genauen Grund hier. Es geht nicht darum, sie über Bitcoin oder die Blockchain aufzuklären. Es geht weder darum, zu wiederholen, was sie bereits über die Wahrhaftigkeit der Freiheit wissen, noch darum, die Überlegenheit des individuellen menschlichen Handelns gegenüber zentral geplanten Bemühungen zu erklären. Ich bin hier, um Ihnen von der Entwicklung zu erzählen, die sich vollzieht und von der wir alle Zeugen sind. Ich bin hier, um den verbreiteten Glauben, dass die Technologie uns versklavt, dass sie uns die Freiheit entzieht, dass sie in den Händen des Staates mächtiger sein wird als in den Händen des Einzelnen, der es als ein Werkzeug der individuellen Emanzipation betrachtet, eine andere Perspektive gegenüberzustellen. Ich bin hier, um Leuten wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder sogar Stephen Hawking, den Botschaftern des Verderbens, zu widersprechen, sowie den Leuten, die sagen, Big Brother wird durch die Entwicklung neuer Technologien nur noch mächtiger werden. Natürlich tue ich dies aus einer Position der Ungewissheit, der Demut heraus. Ich erkenne die Bedenken und Herausforderungen an, dass sich die digitale Technologie ein sehr mächtiges Werkzeug ist und großen Schaden anrichten kann, sollte sie in die Hände des Killers und Sklavenhalters Nummer 1 in der Geschichte gelegt werden, die des Staates. Als Neuling in technologischen Fragen musste ich zuerst für mich klären, was bedeutet das genau, dieses digitale Zeitalter, von dem alle sprechen. Was genau hat sich geändert, was gibt es Neues, das es in der Zeit unserer Eltern noch nicht gab? Wie kann man all dies am besten zusammenfassen? Die Wahrheit ist sehr einfach, wie so oft. Die Antwort liegt im Wort digital selbst. Was sich geändert hat, ist, dass Informationen heute gleichbedeutend mit Zahlen sind. Sei es ein Lied, ein Buch, ein Film, eine Erfindung, ein Gemälde, eine Skulptur oder eine Symphonie, sie können jetzt alle als Zahlen repräsentiert werden. Das mindert nicht die menschliche Komponente, keine digitale Kopie wird jemals mit dem analogen, realen Original konkurrieren können. Die Leute werden für Konzerte bezahlen, obwohl sie über die Aufnahme kostenlos verfügen. Meiner Meinung nach ist es also besser, es so zu sagen. Das digitale Zeitalter, in dem wir uns befinden, bedeutet, dass eine Idee zur gleichen Sache wie eine Zahl geworden ist. Hinter jeder kreativen Arbeit stehen Ideen, die dann mehr oder weniger geschickt interpretiert und verstanden werden können. In der Welt des 3D-Drucks werden bestimmte Objekte auf die zugrunde liegende Idee reduziert. Und tatsächlich sind diese Objekte zu Zahlen geworden. Sie können vollständig verstanden werden, bis hin zu einer beliebigen Schärfe respektive Genauigkeit, wenn sie als Zahl dargestellt werden. Was bedeutet das also? Also Ideen sind Zahlen geworden. Welche Auswirkungen kann das auf die Menschheit haben? Ist es das Beste, das uns je passiert ist, oder müssen wir das Schlimmste erwarten? Nun, durch die Digitalisierung von Ideen ist es billiger und einfacher, sie zu finden, zu speichern und erneut abzurufen. Und in der Tat ist es das, was das Internet schon lange leistet. Aber wie werden Ideen überhaupt erst produziert? Wie heißt der Rohstoff, auf welchen sich alle Ideenproduzenten stützen? Die Antwort ist ebenfalls einfach, es sind andere Ideen. Neue Ideen basieren auf alten Ideen. Sie werden erweitert, widerlegt oder in ein neues Licht gerückt. In allen Fällen werden neue Ideen geformt. Je günstiger und einfacher es ist, auf alte Ideen zuzugreifen, desto billiger und einfacher ist es, neu zu produzieren. Das zeichnet auf natürliche Art und Weise auch die Erfindung aus, welche wir als das Internet bezeichnen und die das digitale Zeitalter verkörpert, in dem alles miteinander verbunden ist. Es hat zu einem Wachstum an Wissen und Kreativität geführt, die nur wenige Menschen bestreiten würden. Interessanterweise hat niemand das Internet kommen sehen, dazu mehr später. Zuerst die Frage, ob das Internet, das wir heute kennen, ein freier Markt von Ideen und Wissen, den wir bereits für selbstverständlich halten, ein historisches Äquivalent hat. Ist das Internet mit einer Erfindung aus der Geschichte vergleichbar? Diejenigen, die nun meinen, dass der Telegraph, das Telefon oder das Fernsehen eine solche wäre, liegen meiner Meinung nach falsch. Diese Erfindungen haben die Fähigkeit, Ideen zu erhalten und zu entwickeln, nicht wesentlich verbessert. Ihre Natur, in dem einen Fall strikt Peer-to-Peer und in dem anderen strikt Broadcast, hat dies verhindert. Es gibt jedoch einen perfekten Vergleich. Es ist natürlich das Schreiben selbst. Und damit verbunden im Instrument, dessen Verbreitung ein paar tausend Jahre später, die Druckmaschine. Interessanterweise gibt es Studien, die zeigen, wie sich Luthers Schriften, ermöglicht durch die neu verfügbare Druckmaschine, in Europa ähnlich wie MEMS im Internet verbreiteten. Die Druckmaschine ist mit dem Internet vergleichbar, da gedruckte Bücher die Kosten für den Zugriff und die Ideenfindung ebenfalls senkten. Sie ist verantwortlich für die Reformation, die Renaissance und schließlich für die Aufklärung. Das Schreiben ist dafür verantwortlich, dass sich Menschen niederließen und damit unterschiedliche Formen der Zivilisation begründeten. Also los geht's. Die Menschheit hat eine Erfindung erfunden, das Internet, das die Kosten für den Zugang zu und die Produktion von Ideen in einer Größenordnung senkt, die mit der Druckmaschine vergleichbar ist und grundsätzlich jedem Menschen den Zugang ermöglicht. Dies ist die rationale Schlussfolgerung, zu der wir kommen müssen. Was wird die Menschheit daraus machen? Wofür werden das Internet und die digitale Technologie letztendlich ein Werkzeug sein? Staatliche Unterdrückung oder individuelle Emanzipation? Um diese Frage zu beantworten, muss ich auf etwas zurückkommen, das ich vorhin erwähnt habe. Niemand sah das Internet kommen. Sicherlich war das Internet früher als ARPANET bekannt, ein Projekt der US-Regierung, und HTTP wurde bei CERN, einem großen staatlichen Unternehmen, entwickelt. Und doch kann ich mit Zuversicht sagen, wir haben das Internet nicht kommen sehen. Tim Berners-Lee, quasi der Erfinder des World Wide Web, selbst, und er ist der Erste, der es zugibt, hatte keine Vorstellung, dass das World Wide Web zu dem werden könnte, was es heute ist. Damit möchte ich zu verstehen geben, dass das moderne Internet nie geplant war. Was wir als Internet bezeichnen, ist eine heuristische Summe. Es ist eine chaotische Verschmelzung von bilateralen Verbindungen oder Peering-Abkommen, ein Produkt freiwilliger Interaktion, spezialisierte Protokolle finden heuristisch den kürzesten Weg zwischen zwei beliebigen Punkten. Es ist wirklich ein dezentrales Durcheinander. Sogar die Protokolle, die das Internet regeln, ob IP oder TCP für die Protokoll- und Übertragungssteuerung, HTTP für das Web, SMT für E-Mails, DNS für die Übersetzung von Namen in Adressen, SSL für die Verschlüsselung auf Anwendungsebene, sie wurden nie von einer zentralen Autoritätsperson auferlegt. Alice und Bob steht es völlig frei, das von ihnen bevorzugte Protokoll für jede Art von Transaktion zu verwenden. Es hat sich im Laufe der Zeit ein Konsens gebildet, der jederzeit angefochten werden kann. Ganz nach dem Prinzip des freien Marktes, Protokolle wie auch Internetfirmen kommen und gehen. Niemand hört mehr von Telnet oder von CompuServe. Das Internet ist also das Produkt individuellen menschlichen Handelns. Es ist eine Gesamtsumme freiwilliger Interaktion. Es ist eine Manifestation der Überlegenheit der dezentralen Intelligenz. Dieses universelle Prinzip, das jeder in der Natur beobachten kann, ist auch im Internet verkörpert. Das Internet ist das Produkt dezentraler Intelligenz und gleichzeitig sein Katalysator. Nehmen wir zum Beispiel Wikipedia. Sein Hauptkonkurrent Britannica ist 2,5 Jahrhunderte alt und hat 400.000 Artikel auf Englisch. Wikipedia hat 40 Millionen Artikel auf Englisch, existiert in 200 weiteren Sprachen, ist weniger als 15 Jahre alt und hat eine höhere statistische Zuverlässigkeit. Mit anderen Worten, Wikipedia, so unvollkommen es auch sein mag, übertrumpft alles Vergleichbare. Es wurde nie geplant, nie organisiert und so lange Zeit abgelehnt. Es ist die Summe individueller, freiwilliger Kollaboration. Hier ist ein weiteres Beispiel. Open Source Software. Linux und sein Cousin FreeBSD bilden die Grundlage für die Mehrheit des Smartphones, Tablets, Servers und Embedded Computersysteme der Welt. Linux ist Windows überlegen. MySQL ist Oracle überlegen. Apache und Nginx sind dem nächsten Closed Source Äquivalent weit überlegen. Open Source Software ist der Baustein des Internets. Hier ist ein drittes Beispiel, Software Defined Radio. Open Source Hardware in Kombination mit GNU Radio ermöglicht es jedem, so ziemlich alles im Hochfrequenzspektrum zu tun. Sie können einen Radar, eine FM-Station, einen GSM-Turm, einen Flugzeugtransporter, einen GPS-Spoofer und somit alles, was mit Funkwellen zu tun hat, mit einem einzigen Stück billiger Ausrüstung bauen. Es gibt noch viel weitere Beispiele für Erfindungen, die aus dem Organismus entstanden sind, den wir das Internet nennen. Dieser schöne, verteilte Geist, der Enzyklopädien und Software schreibt, physische Objekte in Zahlen umwandelt, Geheimnisse löst, alte Pyramiden im Dschungel findet und damit eine unglaubliche Schönheit hervorbringt. Sie alle zeigen eines: die Kosten für den Zugang zu und die Produktion von Ideen zu senken, ist eine gute Idee. Interessanterweise kann diesmal niemand auf diese Idee. Es gibt keinen guten Berg in diesem digitalen Zeitalter. Die verteilte Intelligenz der Menschheit selbst ist verantwortlich, nicht Steve Jobs, nicht Bill Gates, nicht Tim Berners-Lee und nicht irgendein DARPA-Funktionär. Sicher, das digitale Zeitalter ist in vielerlei Hinsicht großartig. Natürlich fördert es ein Wachstum an Kreativität. Aber es fördert auch ein Wachstum der Kontrolle und Überwachung und damit der Unterdrückung. Insgesamt ist das Gleichgewicht für die Freiheit ungünstig. Biometrische Ausweise, Roboterkriege, Data Mining, Content Tracking, Überwachung, alles weist auf eine düstere Zukunft hin. Es gibt keine Hoffnung, die Regierung ist zu stark und beherrscht die Technologie. Das ist es, was Pessimisten argumentieren werden. Ich antworte, sie haben Serien wie The Black Mirror zu ernst genommen. Es gibt Grund zur Sorge und Wachsamkeit ist von großer Bedeutung. Deshalb lehne ich den Aktivismus überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, ich bin ein Befürworter von Einzelmaßnahmen. Hier ist der Grund, warum meine Einschätzung optimistischer ist. Die digitale Technologie ist sehr asymmetrisch und kommt dem Einzelnen zugute. Eine zentrale hierarchische Struktur ist geradezu zerbrechlich im Vergleich zu einer dezentralen, vielseitigen Alternative. Lassen Sie mich Ihnen eine Liste sehr einfacher Beispiele geben. Sie sind besorgt über die Zensur, seien Sie versichert, lese majesté oder in Deutsch Majestätsbeleidigung und andere Gewissensbisse sind nicht mehr durchsetzbar. Ihre Undurchsetzbarkeit wird immer deutlicher. Zum ersten Mal können Sie Ihre Ansichten frei äußern und andere können Sie frei einsehen, wenn Sie sich darum bemühen. Sie sind besorgt über den Verlust der Privatsphäre. Seien Sie versichert, sofern Sie Ihr Privatleben nicht freiwillig auf Facebook oder Twitter offenlegen, können Sie Ihre Privatsphäre noch besser als ein Staatsoberhaupt schützen, wenn Sie dies wünschen. Sie können wählen, ob Sie ein Mobiltelefon tragen wollen oder nicht, oder dieses nach Ihren Wünschen anpassen. Sie können Ihre privaten Daten so gut verschlüsseln, dass kein Regierungsmitglied Sie lesen kann. Sie können mit Ihren Kollegen Transaktionen in nahezu 100%iger Privatsphäre durchführen. Sie machen sich Sorgen über Drohnen. Seien Sie versichert, es ist sehr einfach, den Funkcontroller und die GPS-Frequenz zu blockieren. Sie benötigen lediglich ein SDR-Board und einen Linux-Computer mit GNU Radio. Diese Lösungen werden von Tag zu Tag besser zugänglich. Sie sind besorgt über finanzielle Repression. Seien Sie versichert, es gibt immer einen Preis für physisches Gold, den ultimativen Vermögensspeicher, und Kryptowährungen stellen ein überlegenes Tauschmittel dar. Das sind die beiden Funktionen des Geldes. Wie sollen Kapitalsverkehrskontrollen umgesetzt werden in einer Welt, in der Bitcoin für die Dauer der Reise sicher in der Cloud gespeichert werden können? Sehen Sie, wir müssen den König nicht enthaupten, wenn wir ihn einfach ignorieren können. Die wahre Revolution dieses Zeitalters wird keine kollektive Bewegung sein, sondern eine Summe von individuellen Revolutionen. Leute, die sich abmelden, wenn es plötzlich keinen Grund mehr gibt, auf den Tyrannen zu hören, werden seine Verlautbarungen plötzlich nicht mehr durchsetzbar. Warum dann weiter nach diesem Leben? Unabhängig von der Gewalt, die er einsetzen kann, verliert der Tyrann doch plötzlich jede Konkurrenzfähigkeit. In bestimmten Berufen kann man bereits von jedem Ort aus Wert schaffen und alle parasitären Dritten vermeiden, sei es auf der Gehaltsliste der Regierung oder anderweitig. Ein Hersteller von immateriellen Gütern wie ein Softwareentwickler, ein Komponist, ein Autor kann sich theoretisch in einem einsamen Tal befinden, nur in Kryptowährungen handeln, kein privates Papier, keine private Datei, kein privates Bild oder Dokument haben, das niemand außer ihm selbst zugänglich ist und alle Steuern zahlen, die er für angemessen hält. Seine Realität und sein physischer Körper sind de facto getrennt, sodass er sein kann, wo er möchte. Also was bedeutet das alles? Lassen Sie es mich zusammenfassen. Heiß hier drin. Das digitale Zeitalter ist mit einer Philosophie verbunden. Mit anderen Worten, es gibt eine Philosophie des Internets. Natürlich wird diese Philosophie von niemandem gewählt. Es ist eine Verschmelzung. Niemand hat die Befugnis, sie mit Autorität und Entschiedenheit zu verkünden. Ich werde Ihnen zunächst das Guerilla Open Access Manifest vorlesen. Es wurde 2008 von Aaron Swartz geschrieben, kurz bevor er von der US-Regierung getötet wurde. Aaron ist einer der größten Entwickler, Unternehmer, Hacker und Köpfe dieses Jahrhunderts. Er ist unter anderem der Gründer von Reddit und RSS, also der Programmierer, welcher diese Innovationen entwickelt hat. Ich zitiere: Information ist Macht und wie bei jeglicher Macht gibt es jene, die sie für sich behalten wollen. Das komplette wissenschaftliche und kulturelle Erbe der Welt, über Jahrhunderte in Büchern und Fachzeitschriften veröffentlicht, wird mehr und mehr von einer Handvoll privater Konzerne digitalisiert und weggeschlossen. Möchtest du die Papiere mit den bekanntesten wissenschaftlichen Ergebnissen lesen, dann musst du enorme Summen an Verleger wie Reed Elsevier senden. Einige Leute wehren sich, um dies zu ändern. Die Open Access Bewegung kämpft tapfer, um dafür zu sorgen, dass Wissenschaftler und ihre Urheberrechte nicht abgeben, sondern stattdessen sicherstellen, dass ihre Arbeit im Internet veröffentlicht ist, unter Bedingungen, die jedem darauf Zugriff erlauben. Aber selbst im besten Fall wird sich ihre Arbeit nur auf zukünftig veröffentlichte Werke auswirken. Alles vor dem jetzigen Zeitpunkt wird verloren sein. Dieser Preis ist zu hoch. Akademiker zwingen, für das Lesen der Arbeiten ihrer Kollegen Geld zu bezahlen. Komplette Bibliotheken scannen, aber nur Google-Angestellte erlauben, sie zu lesen. Studenten von Elite-Universitäten der ersten Welt wissenschaftliche Artikel bereitstellen, aber nicht für Kinder im globalen Süden. Es ist abscheulich und inakzeptabel. Ich stimme zu, sagen viele, aber was können wir tun? Den Firmen gehört die Urheberrechte, sie machen durch die Zugriffsgebühren enorm viel Geld und alles ist vollkommen legal. Wir können nichts tun, um sie zu stoppen, aber wir können etwas tun, etwas, was bereits getan wird, wir können zurückschlagen. All jene, die Zugriff auf diese Ressourcen haben, Studenten, Bibliothekare, Wissenschaftler, euch wurde ein Privileg gegeben, ihr könnt an diesem Parkett des Wissens speisen, während der Rest der Welt ausgesperrt ist. Aber ihr müsst dieses Privileg nicht, tatsächlich könnt ihr es moralisch nicht, für euch selbst behalten. Ihr steht in der Pflicht, es mit der Welt zu teilen und ihr macht es bereits, Passwörter an Kollegen weitergeben, Sachen für Freunde herunterladen. Währenddessen bleiben die Ausgesperrten nicht einfach untätig. Ihr seid durch Löcher geschlüpft und über Zäune geklettert, habt die von Verlegern weggeschlossenen Informationen befreit und sie mit euren Freunden geteilt. Aber all dies läuft im Dunkeln ab, versteckt im Untergrund. Es wird Diebstahl und Raubkopierer genannt, als ob das Teil eines Wissensschatzes das moralische Äquivalent zu einer Schiffsplünderung und Ermordung der Crew wäre. Aber Teilen ist nicht unmoralisch. Es ist ein moralischer Imperativ. Nur jene von Habgier geblendeten würden einem Freund verweigern, eine Kopie zu erstellen. Große Konzerne sind natürlich von Habgier geblendet. Das ist bedingt durch die Gesetze, unter denen sie agieren. Ihre Shareholder würden sich mit weniger nicht zufrieden geben. Und ihre gekauften Politiker verteidigen sie, erlassen Gesetze, welche ihnen die exklusive Entscheidungsmacht geben, wer Kopien anfertigen darf. Es ist keine Gerechtigkeit, ungerechte Gesetze zu befolgen. Es ist Zeit, ins Licht zu gehen und in der großen Tradition zivilen Ungehorsams unseren Widerstand gegen diesen kulturellen Diebstahl an der Öffentlichkeit zu verkünden. Wir müssen Informationen nehmen, egal ob sie gespeichert ist, unsere Kopien machen und diese mit der Welt teilen. Wir müssen Sachen nehmen, deren Urheberrecht abgelaufen ist und es zum Archiv hinzufügen. Wir müssen geheime Datenbanken kaufen und diese online stellen. Wir müssen wissenschaftliche Fachzeitschriften herunterladen und sie auf Filesharing hochladen. Wir müssen für Guerilla Open Access kämpfen. Mit genügend von uns weltweit werden wir nicht nur eine starke Botschaft gegen die Privatisierung von Wissen senden, wir werden es vollständig abschaffen. Wirst du dich uns anschließen? Aaron Swartz, Juli 2008 in Italien. Wenn Sie versuchen, die Philosophie des Internets zu verstehen, ist es unerlässlich, die Subkultur von Varets zu verstehen. Das heißt File Sharing. Es kommt aus dem Usenet und aus den Bulletin-Board-Systemen und hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht viel verändert. Es ist auch Front und Zentrum der Hacker-Kultur. Und seine philosophische Grundlage ist konstant. Es ist die gleiche Idee, die Open Source hervorgebracht hat. Es ist unmoralisch, Gewalt gegen Menschen zu initiieren, die Wissen teilen, gegen Menschen, die nur Zahlen aussprechen. Das ist übrigens kein sinnloser Kampf. Aaron wurde mit lebenslanger Haft bedroht, weil er akademische Arbeiten für jedermann frei zugänglich im Internet veröffentlicht hatte. Forschung, die zunächst subventioniert wurde und die seiner Meinung nach der Welt somit frei zugänglich sein sollte. Als ein weiteres Beispiel wurden die Gründer von The Pirate Bay eingesperrt, nur weil sie es den Leuten erlaubten, Dateien und Inhalte im Internet zu teilen. The Pirate Bay ist noch immer trotz der eingesperrten Gründer die bekannteste Torrent-Verzeichnis-Webseite der Welt. Sie müssen die Sichtweise verstehen, welche diese Hackerkultur vom geistigen Eigentum hat. Das Kopieren beraubt niemanden seines Eigentums. Es ist sogar äußerst unehrlich, Chancenverlust mit echtem Diebstahl zu verschmelzen. Lassen Sie mich eine kurze Passage aus Richard Stallmans berühmtem Essay »Sagten Sie geistiges Eigentum? Eine verführerische Illusion« lesen. Richard Stallman ist der Gründer von GNU, das heißt, man könnte ihn als den Gründer von freier und Open-Source-Software betrachten. Die Arbeit, die er als einzelner Mensch für die Welt geleistet hat, findet aus meiner Sicht wenig Vergleichbares. Es ist in Mode gekommen, Urheberrechte, Patente und Marken, drei separate und unterschiedliche Entitäten, die drei separate und unterschiedliche Rechtsvorschriften umfassen, sowie ein Dutzend andere Gesetze in einen Topf zu werfen und es geistiges Eigentum zu nennen. Der verzerrende und irritierende Begriff setzt sich nicht zufällig durch. Firmen, die davon profitieren, förderten ihn. Der einfachste Weg aus der Irritation ist, den Begriff gänzlich zurückzuweisen. Laut Professor Mark Lamley, nun an der juristischen Fakultät von Stanford, ist der weit verbreitete Gebrauch des Begriffs geistiges Eigentum eine Modeerscheinung, die der Gründung der Weltorganisation für geistiges Eigentum im Jahre 1967 folgte und erst in den letzten Jahren gängiger wurde. Die WIPO ist formal eine Organisation der Vereinten Nationen, vertritt tatsächlich aber die Interessen der Inhaber von Urheberrechten, Patenten und Marken. Der Begriff führt eine unschwer zu erkennende Voreingenommenheit mit sich. Er legt nahe, über Urheberrechte, Patente und Marken in Analogie zu Eigentumsrechten materieller Objekte nachzudenken. Diese Analogie steht im Widerspruch zum Rechtsverständnis des Urheber-, Patent- und des Markenrechts, aber nur Fachleute wissen das. Diese Gesetze sind in der Tat nicht ganz wie materielle Eigentumsrechte, aber der Gebrauch des Begriffs geistiges Eigentum führt Gesetzgeber dazu, sie mehr und mehr in diese Richtung zu ändern. Da dies eine von Unternehmen, die Urheber-, Patent- und Markenmacht ausüben, erwünscht und beabsichtigte Änderung ist, sagt ihnen die Voreingenommenheit des Begriffs geistiges Eigentum zu. Geistiges Eigentum ist bestenfalls ein Sammelbecken, um ungleiche Gesetze in einen Topf zu werfen, Nichtjuristen, die einen auf diese unterschiedlichen Gesetze angewandten Begriffe hören, neigen zu der Annahme, sie würden auf einem gemeinsamen Prinzip und ähnlichen Aufgaben beruhen. Nichts könnte die Realität ferner sein. Diese Gesetze entstanden separat, entwickelten sich unterschiedlich, decken verschiedene Aktivitäten ab, haben unterschiedliche Regeln und werfen andere Fragen der öffentlichen Ordnung auf. Der Begriff geistiges Eigentum führt auch zu vereinfachtem Denken. Er führt dazu, sich auf die dürftige Gemeinsamkeit in der Form zu konzentrieren, die diese disparaten Gesetze haben. Dass sie künstliche Privilegien für gewisse Parteien schaffen und die Details zu missachten, die ihr Wesen bilden. Die besonderen Beschränkungen, die jedes davon der Öffentlichkeit auferlegt und die Konsequenzen, die daraus resultieren. Diese vereinfachte Konzentration unterstützt einen ökonomistischen Ansatz auf all diesen Fragen. Keine dieser Fragen ist ausschließlich ökonomischer Natur und ihre unökonomischen Aspekte sind sehr unterschiedlich. Die oberflächlich-ökonomische Überverallgemeinerung als Grundlage für ihre Erwägung zu benutzen, bedeutet, die Unterschiede zu ignorieren. Beide Gesetze in den Topf geistiges Eigentum zu packen, behindert das klare Denken über jedes Einzelne. Somit sind jegliche Meinungen über die Frage des geistigen Eigentums und etwaige Verallgemeinerungen über diese vermeintliche Kategorie fast sicher töricht, wenn nicht, wenn man meint, dass all diese Gesetze ein und derselbe Sachverhalt seien, wird man tendenziell die Meinung aus einer Auswahl mitreißender Verallgemeinerungen wählen, von denen keine etwas taugt. Die Zurückweisung von geistigem Eigentum ist keine bloße philosophische Neuschöpfung. Der Begriff richtet ernsten Schaden an. Wenn man einen klaren Gedanken über die Fragen im Zusammenhang mit Patenten, Urheberrechten, Marken oder diversen anderen Gesetzen fassen möchte, besteht der erste Schritt darin, die Idee zu vergessen, man könne sie alle in einen Topf werfen und sie als separate Sachverhalte behandeln. Der zweite Schritt besteht darin, die schmalen Perspektiven und vereinfachten Bilder, die der Begriff geistiges Eigentum suggeriert, zurückzuweisen. Betrachten Sie jedes dieses Sachverhalte separat in seiner ganzen Fülle und Sie haben eine Chance, sie als gut zu betrachten. Auf jeden Fall können solche Positionen als liberal angesehen werden. Im Kampf gegen die künstliche Knappheit an Ideen, die durch staatlich verhängte Gewalt und Zwang entstehen, das klingt für mich sehr klassisch liberal. Sie werden somit nicht überrascht sein zu hören, dass die Affinität der Internet-Subkultur zur Freiheit nicht auf die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums beschränkt ist. In diesen Kreisen findet man auch ein großes Maß an Eigenverantwortung, Abscheu vor Plagiaten und intellektueller Unehrlichkeit sowie ein hohes Maß an Skepsis, insbesondere gegenüber den regierenden Kräften. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die beiden Säulen der Philosophie des Internets, die mit der Hackerkultur und der Welt der Open-Source-Entwicklung übereinstimmen, als solche beschrieben werden können. Der Verdienst: Ihre Online-Identität ist nicht zwingend an Ihre reale Identität gebunden, sodass niemand weiß oder sich darüber kümmert, ob Sie reich oder arm, dick oder dünn, hässlich oder gut aussehend sind. Ihre Fähigkeiten und Arbeit, zum Beispiel die Qualität Ihres Codes, ist das Einzige, was zählt. Es bleibt wenig Platz für Marketing, Vortäuschung, Haltung oder das Spielen mit Identitätsverzerrungen. Der objektive Wert Ihrer Arbeit kann von allen leicht beurteilt werden. Eigeninitiative. Online-Kooperationsprojekte sind in der Regel freiwillig und haben in der Regel eine flache Struktur oder Hierarchie. Es gibt also keinen Zwang, keine Anweisung oder Frist und somit auch keine Strafe im wirklichen Leben, wie auch immer man handeln wird. Die Teilnehmer organisieren sich heuristisch und das Einzige, was zählt, ist das Gewissen des Einzelnen und der Wille, eigenständig zu handeln und somit zum großen Ganzen beizutragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese kollaborative Schöpfung im Internet sehr leistungsorientiert ist, auf individuellen, freiwilligen Beiträgen beruht und keinen Zwang oder Gewalt ausübt. Es ist daher ein perfektes Labor, um die unbestreitbare Überlegenheit der Freiheit einmal mehr aufzuzeigen. Wenn Sie sich fragen, wie die Voltaires dieser Zeit aussehen, heißen Sie Cody Wilson, Aaron Swartz oder Richard Stallman. Die neue Philosophie der Freiheit, ein perfekter Synkretismus, eine Vermischung zwischen dem klassischen Liberalismus und der Hackerkultur, welche wir heute unter dem Begriff Kryptoanarchismus kennen. Seine Intuition kann wie folgt zusammengefasst werden. absolute Transparenz für Institutionen, volle Privatsphäre für Einzelpersonen. Die Philosophie gewinnt an Bedeutung. Es werden Instrumente entwickelt, die es den Menschen ermöglichen, sich zurückzuziehen, die parasitären Intermediäre und Tyrannen zu ignorieren. Ein neues Bewusstsein für individuelle Freiheit wächst, gefesselt von der Hackerkultur. Leute, die sich Sorgen machen, dass Facebook oder Google ihre Position missbrauchen, sollten sich an AOL oder MySpace erinnern und erkennen, dass die Regulierung der Feind ist, besonders wenn sie vorgibt, uns zu schützen. Und wenn eine Verordnung erlassen wird, können sie sich auf mutige und anonyme Entwickler verlassen, die Mittel vorschlagen, um sie zu ignorieren und sie somit null und nichtig zu machen. Die Menschheit gewinnt. Das Schönste ist, dass wir nicht genau wissen, wie dieser freie Markt der Ideen die Zivilisation verbessern wird. So wie wir die genauen Auswirkungen der Druckmaschine oder des Schreibens davor nicht vorhersagen konnten. Pessimisten haben also einen dialektischen Vorsprung, weil sie als zentrale Planer argumentieren und sie können eine geplante Zukunft beschreiben, wie falsch sie auch immer sein mag. Wir, die Freunde der Freiheit, sind Philanthropen. Wir lieben es, dass echte Fortschritte nicht geplant werden können, auch wenn wir nicht wissen können, welchen Weg freie Individuen nehmen werden und daher nicht vorhersagen können, wie und wann Schönheit entstehen wird, vertrauen wir uns auf der Überlegenheit ungeplanter Initiativen und verteilter Intelligenz. Wir wissen, dass es am Ende mehr Pracht erzeugt. Befreit die Welt, hack the planet. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.